Give Peace a Chance. Der Podcast des BIC mit Fiona Wildshusen und Marius Barks.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Give Peace a Chance, dem Podcast des BIC zur Friedens- und Konfliktforschung. Mein Name ist Marius Barlis, ich bin Wissenschaftler am BIC und mir gegenüber am Mikrofon sitzt heute erstmals meine geschätzte Kollegin Nina Baum.
Hallo Marius.
Wir haben unser Podcast-Team etwas erweitert und ich freue mich wirklich sehr, dass ich mit Nina nun eine weitere sehr schöne Stimme, wie ich finde, an meiner Seite habe, die mit mir heute gemeinsam durch unsere mittlerweile schon vierte Folge führen wird. In unserer vierten Folge werden wir uns heute dem Thema Flucht und Migration widmen. Viele beschreiben es als eines der drängendsten Probleme und Themen unserer Zeit. Und das nicht nur, weil derzeit mehr als 114 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind, sondern auch, weil wir ja wohl alle die Ergebnisse der Europawahl gesehen haben. Eine AfD in Deutschland mit fast 16%, die sich insbesondere das Thema Asyl und die Begrenzung von Migration auf die Fahne geschrieben haben und interessanterweise im Wahlkampf damit vor allen Dingen junge Menschen erreicht haben. Das Thema scheint also, wir würden sagen, gesamtgesellschaftlich in Europa zurzeit von einer enormen Relevanz zu sein und wir freuen uns deshalb umso mehr, heute zwei faszinierende Gäste bei uns zu haben und in der nächsten Stunde mit diesen einfach mal ausführlicher über dieses Thema zu sprechen.
Fangen wir an mit dir, Benjamin. Dr. Benjamin Etzold, du bist promovierter Geograf und Migrationsforscher und bereits seit vielen Jahren forschst du bei uns hier am BIC zur Flucht und Migration und widmest dich dem Thema hier aktuell in zwei unterschiedlichen Projekten. Eins davon beschäftigt sich mit der Situation der Rohingya, einer muslimischen Minderheit in Myanmar. Dazu hören wir gleich auch sicher noch mehr. Zudem hast du bereits zwei Bücher und vielzählige Artikel veröffentlicht und untersuchst unter anderem die Migrationsbewegungen und Lebensbedingungen in Gebieten der Vertreibung und Flucht. Darüber hinaus bist du auch Wissenschaftler am Bonn Center for Dependency and Slavery Studies. Schön, dass du hier bist, Benjamin.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Wir freuen uns auch sehr und wir haben heute noch eine weitere Premiere für euch, denn erstmals ist uns heute ein Gast virtuell zugeschaltet. Denn auf dem großen Bildschirm vor uns sitzt Dr. Frank Duvel von der Universität Osnabrück. Frank, du bist dort leitender Wissenschaftler und Koordinator des FFVT-Konsortiums am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien. Das ist ein Projekt, das versucht, die Flucht- und Flüchtlingsforschung in Deutschland, auch in Zusammenarbeit mit dem BIC hier, besser miteinander zu vernetzen. Zuvor warst du einige Jahre unter anderem am Deutschen Institut für Integrations- und Migrationsforschung und dem Center on Migration, Policy and Society der University of Oxford, wo du weiterhin als Associate Researcher tätig bist. Frank, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Herzlich willkommen. Gemeinsam habt ihr zwei über 40 Jahre Erfahrung in der Forschung zu Flucht und Migration. Ihr beide kennt euch bereits durch das FFVT-Projekt, im Zuge dessen jährlich der sogenannte Report Globale Flucht veröffentlicht wird, den ihr vergangenen Monat, Benjamin zeigt ihn gerade, in der Bundespressekonferenz in Berlin vorgestellt habt. Der Report Globale Flucht, das ist ein Bericht von über 30 Autorinnen und Autoren aus ganz unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen. Und dieser Bericht widmet sich dieses Jahr aus unterschiedlichen Bereichen dem Thema Asylpolitik. Und dabei konzentriert ihr euch auf die Asylpolitik der Europäischen Union. Denn vergangenen Monat wurde die Reform des europäischen Asylsystems vom EU-Ministerrat beschlossen. Das war ein sehr, sehr langer Prozess, über den wir gerne heute ausführlicher mit euch beiden sprechen würden. Bevor wir aber richtig ins Thema einsteigen, kommt unsere erste Rubrik, in der wir euch wie immer kurz abholen und einleitend ein paar erste Facts zum Thema droppen.
Konflikt kompakt.
Seit Jahren erhöht sich in Europa die Anzahl von Flüchtlingen. Besonders in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015-2016 wurden die strukturellen Schwächen des bestehenden Asylsystems der EU deutlich. Die Mitgliedstaaten waren überfordert. Es gab keine einheitliche Lastenverteilung und die Asylsuchenden waren oft unter schlechtesten Bedingungen untergebracht. Wir alle haben da die schrecklichen Bilder aus den Lager in Lesbos vor Augen. Kurz vor der Europawahl hat die EU nun reagiert und eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz GEAS, beschlossen. Die Reform soll das bestehende System umstrukturieren und verschärfen. Aber was genau ist das GEAS? Seit 1999 legt das gemeinsame europäische Asylsystem die Mindeststandards für die Asylverfahren und die Unterbringung von Asylsuchenden fest. Es besteht aus 5 Verordnungen, die die Zuständigkeit und den Ablauf der Asylverfahren, die Anerkennung von verschiedenen Schutzstatus oder die Standards für die Lebensbedingungen hier regeln. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Fingerabdruckdatenbank Eurodac, die Behörden einen europaweiten Vergleich von Daten ermöglicht. Das GEAS soll die Asylverfahren in allen EU-Ländern angleichen. In der Praxis sieht dies jedoch oft anders aus. So sind die Anerkennungsquoten für Flüchtlinge von Land zu Land sehr unterschiedlich. Mit der neuen Reform soll sich dies nun ändern. So verspricht das Gesetz unter anderem mehr Solidarität unter den EU-Ländern, schnellere und verbesserte Asylverfahren und humanere Lebensgrundlagen für die vielen Menschen, die in Europa Schutz suchen.
Frank, wir haben gerade gehört, dass die Anzahl an Flüchtlingen nach Europa seit Jahren zunimmt. Kannst du vielleicht einmal kurz beschreiben, über was für Zahlen wir da sprechen oder vor allen Dingen darauf eingehen, was sind die Ursachen für diese hohen Zahlen? Was bewegt Menschen aktuell dazu, diesen ja sehr schweren und gefährlichen Weg in Richtung Europa auf sich zu nehmen?
Also ich äußere zunächst mal Skepsis gegenüber diesen Zahlen und der großen Aufmerksamkeit gegenüber diesen Zahlen. Wenn wir uns die Gesamtsituation angucken, dann machen Geflüchtete weltweit nur 0,5% der Weltbevölkerung aus. Mehr ist es nicht. Und sie sind etwa 13% aller international Migrierenden. Die Aufmerksamkeit, die das Phänomen Flucht bekommt, ist überproportional hoch und steht in gar kein Verhältnis zu diesen eigentlich relativ kleinen Zahlen. Die Zahl der Flüchtlinge wird nicht nur deshalb immer größer, weil immer mehr Menschen fliehen, sondern auch, weil die Definition von Flüchtenden immer weiter gefasst wird, weil immer mehr Menschen in diese Definition reinkommen. Also ein Teil dieses Zuwachses ist doch eigentlich ein sozusagen ein statistisches Problem. Ganz unabhängig davon haben wir eine sehr große Zahl von Menschen, die ihren bisherigen Aufenthaltsort, Heimatort verlassen müssen. Die Mehrheit davon bleibt natürlich innerhalb des Landes. Auch das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir von Flucht reden. Der allergrößte Teil von Flucht, etwas mehr als 2/3 sind Flucht innerhalb eines Landes und nur ein Drittel, 36 Millionen, sind sozusagen internationale Flucht, die in anderen Ländern Zuflucht suchen. Was man dann auch bedenken muss, ist, der größte Teil dieser Flucht verläuft zwischen Staaten innerhalb des globalen Südens, 40% nämlich. Also die Menschen bleiben überwiegend auch in der Region, aus der sie eigentlich kommen. Sie gehen nämlich in den Nachbarstaat. Nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz flieht dann weiter in andere, weiter entfernte Staaten.
Frank, wenn ich da ansetzen darf, du sprichst davon, dass die Verteilung der Geflüchteten weltweit sehr ungleich verteilt ist. Wir haben jetzt zum Beispiel in Deutschland Zahlen von etwas mehr als 300.000 neuen Asylanträgen im letzten Jahr gehabt. Wo brennt es denn richtig?
Also die Länder, die die größten Zahlen von Geflüchteten aufnehmen, sind nach wie vor Pakistan, Iran, die Türkei, einige Länder, Kolumbien ist es, glaube ich, in Südamerika, die sehr viele Venezolaner aufnehmen. Ägypten, Uganda sind Länder, die sehr viele Geflüchtete aufnehmen. Das sind alles Länder, die sehr viel weniger wohlhabend sind als die europäischen Länder, als die EU-Mitgliedstaaten oder Nordamerika. Das heißt, gemessen an der Größe der Bevölkerung, am Bruttosozialprodukt, an den Aufnahmekapazitäten, ist die Aufnahme von Flüchtlingen in diesen ärmeren Ländern der Welt viel, viel größer als in der EU.
Da ansetzen, Benjamin. Perspektivlosigkeit scheint also eine wesentliche Fluchtursache für Menschen zu sein, das eigene Land zu verlassen. Pakistan, Iran, das sind aber auch natürlich alles Länder, die maßgeblich von Konfliktstaaten umgeben sind. Kannst du vielleicht noch einige weitere Gründe nennen, warum Menschen nicht nur diesen Weg in Nachbarländer eben eingehen, diesen gefährlichen, sondern sich auch auf den Weg nach Europa machen?
Ja, sehr gerne. Das UNHCR, also das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, veröffentlicht ja immer zum 20. Juni, zum Weltflüchtlingstag, ihren Global Trends Report, wo die neuesten Zahlen, die zu Recht, wie Frank andeutet, auch mit Skepsis zum Teil betrachtet werden müssen. Aber dann werden die immer veröffentlicht. Und die jüngsten Zahlen zeigen wiederum, dass Afghanistan und Syrien mit jeweils 6,4 Millionen Geflüchteten die größten Herkunftsländer sind, die wichtigsten Herkunftsländer. Dann entsprechend, wie Frank gerade gesagt hatte, Venezuela, Ukraine oder entsprechend auch Sudan. Und wenn wir uns jetzt gerade das Beispiel Afghanistan herausnehmen, hattest du gerade erwähnt, Situation in Iran, Situation in Pakistan, dann müssen wir uns schon auch fragen, warum über 40 Jahre nach im Prinzip den ersten großen Vertreibungsbewegungen aus Afghanistan die Menschen immer noch Flüchtling sind. Das ist eher vielleicht eine entscheidende Frage. Wenn 6,4 Millionen Afghaninnen und Afghanen sozusagen als Flüchtlinge deklariert werden und viele von ihnen sind jetzt nicht vor der Machtübernahme der Taliban entsprechend geflohen, jetzt vor 2 Jahren, sondern leben schon sehr, sehr lange in anderen Ländern, weil entsprechend der Staat zusammengebrochen war, weil es einen Gewaltkonflikt gab. Und also da muss man letztendlich auch ansetzen. Also wir haben so sehr viele sogenannte protracted wars, also sehr lang anhaltende Kriegskonstellationen, die sehr, sehr komplex sind, sehr entsprechend nicht aufgelöst werden können und die Menschen dann entsprechend auch nicht in ihr Herkunftsland oder in den Herkunftsort zurückkehren können. Und das ist mit einer der wichtigsten Ursachen, warum wir so viele Schutzsuchende weltweit haben. Es ist nicht unbedingt so, also natürlich ist die Situation im Sudan momentan natürlich sehr, sehr dramatisch, sehr schlimmer Bürgerkrieg, der dort herrscht, wo über 1,5 Millionen Menschen außerhalb des Landes vertrieben sind und sehr viele mehr innerhalb des Landes. Auch in der Ukraine natürlich der Angriffskrieg von Russland, der zur Vertreibung von über 6 Millionen Menschen geführt hat. Aber Großteil sozusagen, also der wichtigste Grund, warum wir so große Anzahl von Schutzsuchenden weltweit haben, ist, dass entsprechende Konflikte nicht gelöst werden. Es gibt keine wirklichen guten politischen Lösungen sozusagen, um Konflikte zu befrieden. Und das führt dann dazu, dass Menschen über einen sehr, sehr langen Zeitraum dann auch im Exil leben. Und wenn Menschen dann sehr lange im Exil leben und vor Ort keine Perspektiven haben, die Situation der Afghaninnen und Afghanen in Pakistan beispielsweise angesprochen, dann stellt sich irgendwann die Frage, okay, wo und wie kann ich mein Leben überhaupt wieder neu aufbauen? Mhm. Und wenn Menschen dauerhaft in einem Erstaufnahmeland beispielsweise keine Rechte bekommen, keinen Status, keinen legalen Status bekommen, keine Arbeitserlaubnis haben und so weiter, dann entsteht natürlich auch eine große Motivation, auch wenn man schon lange in einem Erstaufnahmeland war, in weitere Länder zu ziehen und auch nach Europa natürlich. Frank?
Ja, ich wollte noch einen Aspekt hinzufügen, der das anschließt, was Benjamin gesagt hat. Diese hohen Zahlen kommen auch dadurch zustande, dass viele, die als Flüchtlinge kategorisiert werden, gar nicht geflüchtet sind, sondern sie werden in diesen Status hineingeboren. Das sind die Kinder von Geflüchteten, die im Aufnahmeland geboren werden, die dort aber keinen Status bekommen und die quasi diesen Flüchtlingsstatus erben, obwohl sie ja selber niemals ein Land verlassen haben, niemals über eine Grenze gegangen sind, selber nie geflüchtet sind. Und das sind sehr große Zahlen. Im Fall der Syrerinnen und Syrer in der Türkei ist das 1/4 aller syrischen Flüchtlinge, die niemals geflüchtet sind. Wenn man das jetzt sozusagen übertragen würde auf diese große Zahl, die der UNHCR immer nennt, 114 Millionen, da stellt man schnell fest, die Menschen, die tatsächlich geflüchtet sind und jetzt auch deshalb Schutz suchen, die ist sehr, sehr viel niedriger. Das hat genau mit der Konstellation zu tun, die Benjamin auch genannt hat. Nicht nur die Konflikte sind anhaltend, sondern auch der Flüchtlingsstatus ist anhaltend und die Menschen bekommen in den Aufnahmestaaten keinen neuen Status und auch keine Staatsbürgerschaft beispielsweise. Das führt dazu, dass Menschen über Generationen hinweg in diesem Status verharren und deshalb wird die Zahl immer größer. Nicht nur deshalb, weil es mehr Konflikte gibt und weil mehr Menschen flüchten, weil so ist es gar nicht.
Sprich, eine Lektion unseres Podcasts ist auf jeden Fall schon mal nichts auf Zahlen geben. Das können wir auf jeden Fall da an dem Punkt sicherlich schon mal festhalten. Was mich jetzt interessieren würde, denn man merkt es innerhalb von Deutschland auch auf eine gewisse Art und Weise, dass die Aufnahmebereitschaft in einer gewissen Weise, so fühlt es sich zumindest an, unterschiedlich ist, je nachdem, wo die Menschen herkommen. Sprich, die Frage an euch, denkt ihr, dass es eben einen Unterschied gibt in der Hilfs- und Aufnahmebereitschaft in Deutschland, aber auch in Europa, je nach sozusagen geografischer Lage des Konfliktes zu dem eigenen Staatsgebiet? Sprich, Benjamin, du beschäftigst dich überwiegend mit den geflüchteten Rohingya aus Myanmar. Frank, du bist Experte für die Ukraine. Was denkt ihr, glaubt ihr, dass es da eben Unterschiede gibt, was eben die Aufnahmebereitschaft angeht, wie man Menschen empfängt? Wir alle haben da die Bilder von 2015 noch im Kopf, als wir an den Bahnhöfen standen und Menschen aus Syrien empfangen haben. Wie schnell sich sowas dann wieder gedreht hat, war ja auch in einer gewissen Weise erschreckend.
Ja, also natürlich spielt sozusagen eine, ja, räumliche und auch kulturelle Nähe, auch eine sprachliche Nähe, natürlich spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Du hattest das Beispiel erwähnt, der Rohingya aus Myanmar, die jetzt in Bangladesch leben, sind über 1 Million Rohingya jetzt im Land. Ne? Die meisten von ihnen leben unmittelbar an der Grenze zu Myanmar in riesigen Flüchtlingslagern, den größten Flüchtlingscamps der Welt, in denen wir derzeit auch forschen. Und dort hat sich gerade auch die Aufnahmebereitschaft sozusagen der lokalen Bevölkerung und der Regierung von Bangladesch hat sich gewandelt über die Zeit. Und das muss man auch anerkennen über die Zeit. Also in einer großen Notsituation, ne, 2017 gab es im Prinzip ein Genozid in Myanmar, wo die Rohingya massenweise getötet wurden und vertrieben wurden. Und das sind 700.000 Menschen innerhalb von 2-3 Monaten nach Bangladesch gekommen. Und da war die sehr große Aufnahmebereitschaft zunächst da unter dem sozusagen Label einer, ja, muslimischen Solidarität. Ne? Also es waren auch Musliminnen und Muslime, die vertrieben wurden. Sonst sind überwiegend die Menschen in Myanmar entsprechend Buddhisten. Und diese Brüder und Schwestern wurden sozusagen aufgenommen und ihnen wurde Schutz geboten. Das war ein wichtiges Signal und da muss man auch immer sagen, wer sind die ersten Menschen, die auf so eine Situation reagieren? Steht nicht zuerst das Militär da und die Regierung da und UNHCR und andere Hilfsorganisationen sind nicht auch sofort da, sondern es ist die lokale Bevölkerung, die hilft. Ne? Lokale Bevölkerung, die sagt, okay, wir versorgen euch mit Lebensmitteln, wir versorgen euch mit Wasser und so weiter, wir unterstützen euch entsprechend auch Notunterkünfte und so weiter zu errichten. Ne? Das ist sind die ersten Menschen, die reagieren und dann kommt oft das Militär, dann kommt die Regierung, dann kommen die Hilfsorganisationen. Und diese Solidarität ist ganz entscheidend und ist ganz wichtig. Aber über den größeren Zeitraum hinweg kann sich das entsprechend auch wandeln. Ne? Das war 2017, hatte ich gesagt, jetzt haben wir 2024 und in diesen 7 Jahren zeichnet sich auch ab, dass diese, ja, Fluchtsituation nicht aufgelöst werden kann. Ne? Die bangladeschische Regierung drängt darauf, dass die Menschen zurückkehren sollen nach Myanmar. In Myanmar herrscht aber weiterhin ein brutaler Krieg, ein brutaler Bürgerkrieg, auch um die Unabhängigkeit sozusagen dieser Region Rakhine im Westen des Landes. Gegen die Militärjunta. Und diese Perspektiven der Rückkehr sind sehr, sehr gering. Gleichzeitig beschränkt die bangladeschische Regierung wieder die Möglichkeiten der lokalen Integration. Also es gibt keinen legalen Status für die Schutzsuchenden. Sie dürfen offiziell nicht arbeiten, sie dürfen die riesigen Flüchtlingslager offiziell nicht verlassen. Und dieser Status wird immer prekärer. Und so schwindet auch Stück für Stück auch die Solidarität der lokalen aufnehmenden Communities. Und da kann dann letztendlich auch die humanitäre Hilfe nicht mehr dagegen ankommen.
Mhm. Ist interessant, wie viele Parallelen ja eigentlich auch zwischen der Situation dort und der Situation in der EU da einem gleich in den Sinn kommen. Auf die Situation in der EU kommen wir gleich sicherlich noch ausführlicher zu sprechen.
Aber vielleicht das wichtigste Punkt, das ist die Frage der politischen Haltung. Ne, von Regierungen gegenüber Schutzsuchenden. Da spielen die Medien auch eine sehr große Rolle und so weiter. Und das haben wir gesehen hier 2015, 16, Angela Merkel, die erst gesagt hat, wir schaffen das und so weiter. Wir hatten unglaubliche Solidarität, große Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Und irgendwann gab es einen Kipppunkt. Und dieser Kipppunkt wurde aber auch durch in der politischen Debatte sehr groß gemacht. Und auch medial wurde dieser Kipppunkt sehr groß gemacht, wodurch dann wiederum die Skepsis gestiegen ist, und das Thema wurde immer weiter auch politisiert. Und das sehen wir, haben wir hier in Europa gesehen. Ne? Da sehen wir die Konsequenzen auch heute mit Rechtsruck bei Wahlen, in der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Aber diese Politisierung von Flucht und Fluchtbewegungen, die sehen wir auch in Ländern des globalen Südens.
Kommen wir jetzt mal zu der EU-Asylpolitik, kommen wir mal auf die zu sprechen. Wie wurde es denn bisher gehandhabt? Also wir haben jetzt, wie wir gehört haben, eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, die jetzt eingeführt wurde. Wie sah es denn vorher aus? Wann und warum wurde erstmal das gemeinsame europäische Asylsystem eingeführt?
Das ist eine gute Frage, weil man daran messen kann, ob die Reform eigentlich Sinn macht und ihr Ziel erreichen wird. Vorher sah es so aus, dass die EU ganz, ganz wenig, wenn überhaupt, über die Verhinderung von Fluchtursachen nachgedacht hat. Dann sind die Menschen aus dem Herkunftsland vertrieben, gehen in einen Nachbarstaat. Dort sind die Bedingungen sozusagen schlecht, menschenunwürdig, und ein Teil der Geflüchteten zieht dann weiter. Es ist der EU nicht gelungen, in großem Maße die Bedingungen in den ersten sicheren Aufnahmestaaten so zu verbessern, dass die Menschen dort bleiben könnten. Dann der nächste Schritt: Die Menschen machen sich auf den Weg nach Europa, stellen aber fest, dass das gar nicht erlaubt ist, dass das gar nicht geht, dass es überhaupt gar keine legalen Einreisemöglichkeiten gibt, und machen sich dann mit Hilfe von Schmugglern und Booten oder LKWs unerlaubt über die Grenze, kommen dann sozusagen irregulär und ohne Erlaubnis in der EU an. Das Ganze ist überhaupt nicht geplant, das Ganze ist überhaupt nicht gemanagt. Also da kommen manchmal ganz viele an und dann kommen aber auch vielleicht monatelang anderswo gar keine mehr an. Und dann gibt es dort eine vollkommen ungenügende Aufnahmestruktur. Also zu wenig Aufnahmeeinrichtungen, zu wenig Unterkünfte, zu wenig Personal, zu wenig Betten, zu wenig zu essen, zu wenig Toiletten, zu wenig Duschen. Also von allem einfach zu wenig, dass die Aufnahme regelmäßig in einer humanitären Krise endet. Dann stellt man fest, dass die Menschen sich in diesen Erstaufnahmestaaten der EU, also in den Grenzstaaten, das war in der Vergangenheit Ungarn, dann ist das Griechenland, das war in der Vergangenheit Malta, dann ist das Italien, teilweise Spanien und da die Kanarischen Inseln, dass sie da in großer Zahl ankommen und dort sehr lange verharren, weil es überhaupt keinen bislang existierenden Mechanismus gibt, die Menschen dann umzuverteilen. Es ist ihnen gleichzeitig aber auch nicht erlaubt, selbstständig weiterzugehen in andere Staaten. Das ist sozusagen das Problem vor der GEAS. Jetzt gucken wir uns die GEAS an, also die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, und stellen fest, der Punkt Bekämpfung von Fluchtursachen kommt da überhaupt nicht vor.
Frank, du hast gerade über diesen sogenannten Negativwettbewerb fast bei den Standards für Asylverfahren gesprochen, die vielen Missstände in der bisherigen EU-Asylpolitik eben aufgezeigt. Benjamin, wenn wir vielleicht nochmal zurückgehen, da fällt häufig das sogenannte Dublin-Verfahren. Menschen haben sich, wie du gerade skizziert hast, Frank, in LKWs gesetzt, um Landesgrenzen eben zu überschreiten, haben da diverse illegale Wege auf sich genommen, um in andere Länder zu kommen. Wie sah die Verteilung der Flüchtlinge denn bislang in der EU aus? Wie hat das Ganze funktioniert und hat die Umverteilung innerhalb der EU denn überhaupt funktioniert? Oder waren nicht sozusagen auch die Missstände, was die Umverteilung angeht, was Solidarität angeht etc., ausschlaggebend dafür, dass es zu einer gewissen Reform kommen musste?
Ja, also du hattest das Dublin-Abkommen entsprechend angesprochen. Mhm. Es war, wie soll ich sagen, im Sinne sozusagen der Integration der Europäischen Union, hat die Zuständigkeit für Themenbereich Migration, Asyl sozusagen lag immer bei den Nationalstaaten im Prinzip. Mhm. Im Zuge unterschiedlicher Reformen und des EU-Integrationsprozesses wurde entsprechend die EU auch beauftragt, im Prinzip da eine Mitzuständigkeit mit zu übernehmen. Gleichzeitig wollten die Nationalstaaten nie eine Kontrolle darüber abgeben. Als das Dublin-Abkommen beschlossen wurde, war es im Prinzip ein großer Erfolg, in Anführungsstrichen, der Länder im Zentrum der Europäischen Union wie Deutschland, dass sie es geschafft haben, dass sie die Zuständigkeit für die ankommenden Menschen in der EU an die EU-Außengrenze verlagert wurde oder nur dort verblieb. Also es gab von Anfang an kein Umsiedlungskonzept für die an den Außengrenzen ankommenden Menschen. So, und das hat zu den Krisensituationen geführt, die Frank entsprechend gerade beschrieben hat. Die Situation, ne, in den Enklaven, den spanischen Enklaven Ceuta und Melilla in Marokko, auf den Kanarischen Inseln, auf den Ägäischen Inseln. Die Situation in Lesbos hattet ihr vorher schon angesprochen. Da sind große Krisenkonstellationen entstanden, vor allem, weil es keinen Umsiedlungsmechanismus gab innerhalb der EU. Und die Menschen reagieren darauf entsprechend, indem sie selbst versuchen, weiterzukommen. Ne? Das ist dann die sogenannte Sekundärmigration innerhalb der EU. Aber auch da ist wiederum das Hauptproblem, dass dann die Mobilität der Schutzsuchenden wird weiterhin sozusagen illegalisiert oder kriminalisiert. Das heißt, wenn du eigenständig entscheidest, okay, ich bin über Libyen nach Lampedusa gekommen, dort ist Italien eigentlich für mich zuständig für das Asylverfahren, ich sehe aber, dass hier das nicht gut abläuft, dass vielleicht nicht fair läuft, ich habe keine Aussicht auf einen Schutzstatus, sind viele Menschen dann entsprechend aus Italien dann weitergegangen nach Deutschland, weil sie sich dort entsprechend ein faires Asylverfahren versprochen haben oder auch Zugang zum Arbeitsmarkt, den ihnen vielleicht in Italien nicht zur Verfügung stand. Und diese Eigeninitiative von Menschen, die wird im Großteil eigentlich bestraft. Gleichzeitig will die EU oder wollen die anderen Staaten innerhalb der EU über Umsiedlung auch keine Verantwortung übernehmen.
Also da ansetzend, lassen uns jetzt mal auf die Reform zu sprechen kommen. Ende Dezember 2023 haben sich ja die EU-Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament und die Kommission auf die Reform des europäischen Asylrechts geeinigt. Und da gibt eine Frage, Frank, was wurde denn da genau beschlossen? Also war das sozusagen eine Antwort auf diese Kritikpunkte, die ihr beide jetzt auch gerade geäußert habt? Was versucht diese Reform zu bewirken?
Also die Reform setzt nur an einem Teil der genannten Probleme an. Sie will zum einen diese sogenannte Solidarität unter den Mitgliedstaaten verbessern, in denen nämlich alle gemeinsam zuständig werden für die Aufnahme und Bewältigung von Geflüchteten. Es soll gleichzeitig die Situation von menschenunwürdigen Bedingungen in Flüchtlingslagern verhindert werden, so wie wir das bisher gehabt haben. Und es soll am Ende dafür gesorgt werden, dass mehr Menschen wieder zurückkehren oder zurückgeführt werden können.
Frank, du sprichst von Solidaritätsmechanismen, die eingeführt werden sollen. Sprich, eine verbindliche Unterstützung oder Aufnahme von Leuten, denke ich mal. Ansonsten irgendwie Gelder, die gezahlt werden. Da kursieren beispielsweise Zahlen von 20.000 Euro pro nicht aufgenommenem Flüchtling. Das wären bei 10.000 Flüchtlingen, was ja realistisch ist, 200 Millionen. Das ist eine Menge, zumal einige Mitgliedstaaten sich ja auch zuvor bei der EU-Asylpolitik eben schon quergestellt haben. Das klingt alles so ein bisschen nach der Logik, langsamer rein, schneller wieder raus. Man will eben diese Lager verhindern, über die wir jetzt eben gesprochen haben, an den EU-Außengrenzen durch mehr Solidarität. Zugleich habe ich aber auch davon gelesen, dass eben die Kooperation mit sicheren Drittstaaten zunehmen soll und dass man EU-Asylverfahren an der EU-Außengrenze eben vermehrt stattfinden lassen möchte und dafür wiederum Lager aufbauen möchte. Das ist ja in einer gewissen Weise paradox, würde ich sagen, wenn man Lager wie in Lesbos verhindern will, aber durch eine Reform eigentlich größere Haftlager an der Grenze zur EU erzeugt.
Das sind genau die richtigen Punkte. Also es lässt sich bislang nicht erkennen, wie es denn eigentlich funktionieren soll, dass man mehr sichere Drittstaaten ausmacht, die dann auch kooperieren und die in der EU nicht gewollten Personen, von denen man jetzt ja annimmt, dass sie sozusagen keinen Schutzstatus oder keinen Schutzanspruch in der EU haben, dass sie wieder zurücknehmen. Das hat die letzten 30 Jahre nicht funktioniert. Warum das jetzt funktionieren soll, ist überhaupt nicht klar. Dann spricht man davon, Morias zu verhindern, also menschenunwürdige Lager. Und gleichzeitig werden wir aber mehr Lager bekommen, die voraussichtlich sogar noch größer werden und noch größere Zahlen an Menschen aufnehmen sollen, als das bisher schon der Fall ist. Aber es wird gar nicht mehr Geld, zumindest aus der EU, zur Verfügung gestellt, um das zu bewerkstelligen. Also wie es geschafft werden soll, dass die Bedingungen besser werden sollen, ist noch unklar. Und der Solidaritätsmechanismus sieht eben zwei Möglichkeiten vor. Die Umverteilung, die jetzt aber bisher schon nicht gegeben, das lehnen fast alle Mitgliedstaaten ab. Oder dass man sozusagen zum Ausgleich als Kompensation an die Erstaufnahmestaaten eine bestimmte Summe Geldes bezahlt. Das heißt aber, dass die Geflüchteten wie bisher in diesen Grenzstaaten bleiben werden, also vor allem Griechenland, Italien, vielleicht auch Ungarn, Spanien, und die anderen Mitgliedstaaten geben dafür Geld. Das heißt, die Hauptverantwortung für die Aufnahme, für die Einrichtung von Lagern, für die Bereitstellung von Personal bleibt bei diesen Grenzstaaten. Es soll nur finanziert werden mit Hilfe der anderen EU-Mitgliedstaaten. Also das ist der ganze Solidaritätsmechanismus, der drückt sich eigentlich über Geld aus.
Benjamin, wir haben gerade schon die erste Kritik von Frank gehört. Gibt es andere Faktoren oder Dinge, die du hinsichtlich dieser EU-Asylpolitik, ihr geht da auch in dem Report Globale Flucht genauer drauf ein, eben, die du dort kritisieren würdest oder wo du Bedenken äußern würdest?
Ja, wie gerade angesprochen von Frank, die ganze Reform ist im Prinzip darauf ausgerichtet, die Zahlen der Menschen, die in Europa ankommen und hier Asyl beantragen, zu reduzieren. Das ist das übergeordnete Ziel. Zahlen senken. Und das übergeordnete Ziel ist nicht eine Verbesserung der Aufnahme, eine Anerkennung von des Rechts auf Asyl, den Menschen haben, und eine Verwirklichung des Flüchtlingsschutzes. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist es, die Zahl der ankommenden Menschen und Menschen, die dauerhaft in Europa als Schutzsuchende bleiben werden, zu reduzieren. Und diese Zielorientierung an sich sozusagen muss schon mal erstmal kritisiert werden. Prozesse auf der Ebene der Vereinten Nationen. Es gibt den globalen Kompakt für Flüchtlinge, ne? Und gab es große Deklarationen 2018 in New York verabschiedet von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Und da steht entsprechend Aspekte der globalen Verantwortungsteilung im Vordergrund. Da steht im Vordergrund zu sagen, okay, wie können wir überhaupt. Also Fluchtsituationen, die Entstehung von Flucht kann oft nicht verhindert werden, weil entsprechend diese Kriege nicht verhindert werden können, oder? Na, ob und wie, das ist eine andere Frage für den Big Podcast für zukünftige Folgen. Aber wenn Konflikte entstehen und Menschen fliehen müssen, und so weiter, ja, dann ist das. Kann das oft nicht verhindert werden. Aber dann ist entsprechend die Frage, wie reagiert die globale Gemeinschaft? Wird darauf durch Abschottung reagiert oder wird durch Schutzmechanismen darauf reagiert? So, und die Antwort der EU ist eine Abriegelung. Ne? Schon seit über 30 Jahren wird von der Festung Europa gesprochen und es werden immer wieder neue Instrumente entwickelt, politische Instrumente, aber auch militärische Instrumente. Also eines wirklich eines. Ja, man kann einen militärisch-industriellen Komplex der Grenzsicherung auch beschreiben und er wird auch kritisiert. Das ist ein Riesenbusiness, sozusagen, wie mit technischen Mitteln versucht wird, Menschen fernzuhalten. Und all diese Aspekte werden nicht nur innerhalb der EU die Situation nicht verbessern, ne? Also die Situation in den Aufnahmeländern bleibt die gleiche. Es entstehen mehr Lager in den Grenzräumen. Es werden Menschenrechtsverletzungen innerhalb der EU und an der unmittelbaren Grenze in Kauf genommen, bewusst in Kauf genommen, auch aus Abschreckungsmaßnahmen. Aber es wird auch dazu führen, dass Menschen noch längere, weitere gefährliche Wege auf sich nehmen müssen, um nach Europa zu kommen. Ne? Also die Fluchtrouten werden sich weiter verlagern, immer wieder neue Wege werden gefunden. Es gibt, Flucht bleibt oder sagen die Bewegung von Schutzsuchenden wird weiterhin kriminalisiert. Und das ist, ne, das ist, ne, in den letzten 30 Jahren sind über 50.000 Menschen gestorben auf dem Weg nach Europa und in Lagern in Europa. Und daran wird im Prinzip nicht versucht, das zu ändern.
Frank, Du hast erste Bedenken geäußert, dass die ganze Reform umsetzbar ist. Mir kommen da gleich Staaten wie Polen, Ungarn, die Niederlande in den Sinn, die sich ja gleich auch öffentlich schon in gewisser Weise irgendwie quergestellt haben. Gibt es innerhalb der EU eine gewisse Art von Sanktionsmöglichkeit, falls sie sich nicht an das neue, ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bindende Gesetz halten? Und zugleich die Frage, es bedarf für diese Reform ja eine große Menge an Personal, an Infrastruktur, aber insbesondere eben auch Geld. Da ist eine Frist von 2 Jahren gesetzt worden. Ist das nicht in einer gewissen Weise naiv? Ist das für dich überhaupt umsetzbar?
Also ich halte auf den Punkt gebracht den Umsetzungsplan für die GEAS für reines Wunschdenken. Aus verschiedenen Gründen. Man hat hier sich ein Riesenprogramm vorgenommen, mit dem man durch alle Mitgliedstaaten, alle nationalen Gesetze und alle nationalen Institutionen, die mit Flucht und Asyl befasst sind, sozusagen reformiert. Und man hat sich dafür 2 Jahre Zeit genommen. Man hat aber kein zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt, sondern kratzt 1,6 Milliarden, werden da genannt, aus anderen bereits bestehenden Töpfen zusammen. Da ist von viel Personal die Rede, da ist von Büros die Rede, von Infrastruktur, von Ausbildung und Training, von digitaler Infrastruktur. Das alles kostet Zeit und Geld. Beides gibt man sich nicht. Und man betreibt die Problemlösung ausschließlich oder überwiegend bei den Staaten der Europäischen Union in den Grenzgebieten, die sowieso schon das seit 20, 30 Jahren nicht hinbekommen, die es entweder nicht können, die Kapazitäten nicht haben oder die es nicht wollen und die ja strukturell, systematisch auf eine Politik setzen, die Bedingungen für Geflüchtete so schlecht zu machen, dass die Menschen dann schon irgendwann ihr Land wieder verlassen oder wieder zurückkehren oder weiterziehen in andere Mitgliedstaaten. Und insofern erscheint mir das Ganze ganz, ganz unrealistisch. Innerhalb der EU gibt es zwar auf dem Papier Sanktionsmöglichkeiten und Strafmaßnahmen, aber im GEAS-Implementierungsplan wird immer nur von soll und sollte gesprochen, gar nicht mal von muss. An einer Stelle heißt es sogar, die EU würde ihre Kritik dann öffentlich machen. Das ist das Einzige, was an der Stelle, wo es um humane Unterbringungsbedingungen von Flüchtlingen geht, wo sozusagen eine Sanktionsmöglichkeit genannt wird, nämlich die Kritik öffentlich machen. Das ist alles, was dort vorgesehen wird. Weiterer Druck ist überhaupt gar nicht vorgesehen. Und auch bisher stellt man ja fest, dass die EU, das wäre dann ja die Kommission, Mitgliedstaaten für Verstöße zur Verantwortung zieht. Zum Beispiel Griechenland für die menschenunwürdige Lagerunterbringung. Zum Beispiel die griechische Küstenwache für die Pushbacks. Die italienische Küstenwache für das Versagen, Menschen zu retten. Das findet ja bisher nicht statt. Und es gibt keine Anzeichen dafür, warum das in Zukunft eigentlich anders oder besser werden soll. Von daher bin ich da sehr pessimistisch, was die zukünftige Politik angeht, die Mitgliedstaaten zur Verantwortung zu ziehen und auch verantwortlich zu machen.
Die Europawahlen jetzt in diesem Jahr haben auch gezeigt, dass es einen ordentlichen Rechtsruck in der EU gibt und generell strengere Maßnahmen jetzt gegen Geflüchtete gefordert werden. Eine Einschätzung von euch, glaubt ihr, dass der aktuelle Rechtsruck in Europa auch auf das bisherige Asylsystem zurückzuführen ist? Und wurde jetzt durch diese Reform dann versucht, diese Spaltung in Europa beim Thema Migration zu überwinden in einer gewissen Art?
Wie vorher schon erwähnt wurde, auch von Frank, ist dieses Thema der Flucht oder auch generell Thema der Zuwanderung eignet sich hervorragend in politischen Debatten. Ne? Es kann schnell sozusagen ein Eindruck entstehen, wir haben eine Krisensituation, die durch starkes staatliches Handeln in den Griff bekommen werden soll. Ne? In dem Themenfeld der Flucht und Migration können Staaten sozusagen zeigen, sie handeln. Ne? Und das ist, wenn man sich politischen Debatten anschaut, egal ob es jetzt um die Fragen von Grenzkontrollen geht, um die Verteilung innerhalb von Deutschland, um die Unterbringung in den Kommunen oder jetzt Debatten auch um die Bezahlkarte, all da werden politische Maßnahmen entsprechend eingerichtet, die zeigen, wir haben ein sehr komplexes Phänomen, ne? Mobilität von Menschen, die sich auch einer Kontrolle entzieht, ne? Auch weil Menschen und Familien, ne, organisieren sich nicht in Staaten und in der Logik von Staaten und lassen sich nicht in der Form einschränken, wie Staaten das wünschen. Aber in diesem Themenfeld können Staaten zeigen, ja, wir versuchen das unter Kontrolle zu bekommen. Und viele, gerade auch, ne, das ist eine populistische Forderung, die von Politikern, jetzt auch wieder von der CSU und so weiter gemacht werden oder was im neuen CDU-Grundsatzprogramm steht, wollen genau das der Wählerinnen und den Wählern entsprechend vermitteln. Wir sind ein Staat, wir sind stark, wir können handeln, wir können im Prinzip etwas kontrollieren und ja, wir sind aktiv für euch. Und das ist mit das wichtigste Narrativ in diesem Themenfeld. Und rechtspopulistische Parteien nutzen das natürlich sehr, sehr stark, auch dieses Chaos sozusagen erst zu produzieren, um dann wieder zu sagen, dem wirken wir durch starkes staatliches Handeln entsprechend entgegen. Aber das hat meist auch gar nichts zu tun mit der Situation jetzt beispielsweise von Asylsuchenden, mit der Frage von Integration in Arbeitsmärkten oder mit der Lebenssituation von getrennten Familien. Das hat nichts mit der Realität oft zu tun, sondern bedient alleine dieses Narrativ der Kontrolle oder der Zurückgewinnung von Kontrolle.
Ja, also ich nehme die letzten 30, 40 Jahre eigentlich als einerseits eine Ära war, in der sich ja liberale Prinzipien sozusagen ausgebreitet durchgesetzt haben. Liberale Prinzipien im Hinblick darauf, wie wir arbeiten, wie wir Familie bilden, wie wir leben, mit wem wir zusammenleben, was wir in den Schulen lernen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite sehe ich im gleichen Zeitraum eine ganz starke rechtsradikale und ich würde teilweise sogar sagen im Ansatz faschistische Gegenbewegung, faschistische Gegenrevolution, die ganz andere Vorstellungen von Menschen, Gesellschaft und Zusammenleben haben. Also die das Verhältnis zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern oder zwischen Arbeit und Kapital, von der Art, wie wir in Familien zusammenleben, von der Homogenität der Gesellschaft ganz andere Vorstellungen haben, also sehr, sehr normiert und sehr homogen. Und dass diese rechtsradikale, wenn nicht sogar neofaschistische Gegenbewegung, das Thema Migration und Flucht als Vehikel nutzt, um Liberalismus, Demokratie und die Gesellschaft, die wir haben, sozusagen auf einen anderen Kurs zu bringen. Und ich habe das schon angedeutet mit der Frage nach den Zahlen, also dass sozusagen weltweit die Zahl der Geflüchteten ja sehr, sehr klein ist, relativ 0,5%, dass sie aber überproportional viel Aufmerksamkeit bekommen und die Kontroversen darum in das politische Geschäft reingehen. Das erklärt sich eben nicht alleine mit der Größe des Phänomens, was nämlich ganz klein ist, sondern mit dem, was man damit eigentlich bezweckt. Und insofern hat natürlich Flucht und Migration, was mit dieser gesellschaftlichen Wandel und diesem Rechtsruck zu tun, aber eher, weil es benutzt wird, um etwas anderes zu erreichen, nämlich eine grundsätzliche gesellschaftliche Neuordnung Richtung rechts und ich sage dann immer sehr bewusst auch Richtung Faschismus, ja.
Sollte man das Thema Migration nicht dann eigentlich von der Debatte um Demokratie eher ankoppeln, also es nicht dafür nutzen, sondern halt separat angehen?
Ja, ein Beispiel könnte man sagen, ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel die Debatte in Deutschland über die Bezahlkarte, ne, für Schutzsuchende. Da wird vollkommen überreguliert. Ne? Auch da ist im Prinzip das zentrale Ziel, der Bevölkerung zu signalisieren, die Geflüchteten bekommen Geld von uns, ne? Wir bieten Schutz, sie sind abhängig von uns und so weiter und sie kosten uns Geld. Ne? Das wird dadurch erstmal auch signalisiert. Gleichzeitig soll kleinteilig geregelt werden, was die Menschen, die entsprechend vom Staat unterstützt werden, mit dem Geld machen sollen und wie sie das ausgeben sollen, wie sie mit einer Bezahlkarte nur in bestimmten Läden entsprechend Geld ausgeben können, wie sie entsprechend nur 50 oder 100 Euro Bargeld entsprechend abnehmen können im Monat. Das ist vollkommen überreguliert. Ne? Das ist widerspricht der Realität. Und da werden dann Narrative bedient, Politikerinnen und Politikern, ja, die Familien würden im Prinzip mit dem Geld, das sie hier vom deutschen Staat bekommen, Schlepper bezahlen, um Angehörige nachzuholen und so weiter. De facto muss man aber anerkennen, ja, ne, die Familien, Menschen, die auch hier in Deutschland Schutz gefunden haben, die leben auch in, ja, getrennten Familien, die über mehrere Länder verteilt sind, ne, haben Angehörige, die beispielsweise in der Türkei leben, beispielsweise in Jordanien leben und die unterstützen sich gegenseitig. Das ist eine Solidarität, die gelebt wird innerhalb der Familie und die Menschen lassen ihren Familienangehörigen, die auch noch im Krieg, auch in Syrien noch leben, nicht alleine. Und dieses Geld, das sie auch vom deutschen Staat dann zum Teil bekommen, wird dafür eingesetzt, das ist unmittelbare humanitäre Hilfe, um Lebensmittel zu bezahlen, in einem Kriegskontext beispielsweise, oder um eine Bildung ihrer Kinder weiter zu ermöglichen. Und demgegenüber wird jetzt eine Bezahlkarte entsprechend vorgeschoben, die quasi auch die Freiheit von Schutzsuchenden selbst massiv einschränkt. Und in unserer eigenen Forschung haben wir beispielsweise gesehen, dass ein Viertel der Syrerinnen und Syrer, die in Jordanien derzeit leben, von diesen Remittances, also von internationalen Finanztransfers, direkt abhängig sind, um über die Runden zu kommen. Und das will man einschränken, auch dadurch, indem man die Ausgaben für Bargeld verringert. Gleichzeitig kann man mit einem Koffer von 200.000 Euro Bargeld in Deutschland ein Haus kaufen oder kann Autos kaufen und da wird entsprechend die Höhe von Bargeldtransaktionen in Deutschland wird nicht eingeschränkt. Also auch hier wieder sozusagen die Geflüchteten oder Schutzsuchenden eignen sich sozusagen als ja Kontrollgruppe oder Gruppe, die gut kontrolliert werden kann, wohingegen in anderen gesellschaftlichen Bereichen keinerlei Einschränkungen entsprechend gibt.
Das ist eine ganz interessante Beobachtung, wenn ich da ansetzen darf kurz, denn wir hatten, da würde ich gerne auf unsere zweite Folge unseres Podcasts verweisen zu humanitärer Hilfe in Syrien, wo wir darüber gesprochen haben, dass wenn Deutschland auch im EU- und UN-Kontext humanitäre Hilfe leistet, um die Situation der Menschen in Syrien zu verbessern und wesentliche Fluchtursachen dadurch zu bekämpfen, gleichzeitig daran gebunden ist, das Regime zu unterstützen, weil dieses Regime für den Zugang der humanitären Hilfe ins Land verantwortlich ist. Jetzt unterbindet man eigentlich durch diese Bezahlkarte, um auf eine politische Debatte zu reagieren, um auf politischen Druck zu reagieren, unmittelbare humanitäre Hilfe, die an einem Diktator vorbeiführt und den Familien vor Ort so hilft, dass vielleicht die Gründe, eine sehr gefährliche und langwierige Flucht auf sich zu nehmen, sozusagen unterbinden würde. Aufgrund dessen, und das ist die zweite Beobachtung, die ich dazu habe, dass Migration sehr stark an eigentlich demokratische Debatten gebunden ist mittlerweile, die sich um was ganz anderes drehen. Da geht es darum, Frank, wenn du da vielleicht ansetzen möchtest, war eine sehr, sehr interessante Beobachtung von dir, dass es letzten Endes das Thema Flucht und Migration mittlerweile so instrumentalisiert ist und so stark gebunden ist an eine Debatte innerhalb auch Deutschlands um Demokratie, dass man die zwei Themen kaum noch voneinander entkoppeln kann und dieses Thema dadurch essentiell geworden ist, was den deutschen Wahlkampf angeht, was den europäischen Wahlkampf angeht, etc. Jetzt fand ich aber im Zuge unseres Gesprächs sind bei mir schon so viele Hüllen und Stigmata abgefallen, weil ihr uns die Realität aufgezeigt habt. Du, Frank, was die Zahlen angeht, du, Benjamin, was die Lebensrealitäten vor Ort angeht, dass es doch ein Ansatz wäre eigentlich zu sagen, wir müssen uns mal wieder mehr auf die wirklichen Realitäten vor Ort konzentrieren und weniger versuchen, auf politischen Druck zu reagieren.
Ja, das kann man im Prinzip nur unterschreiben. Auf allen Ebenen braucht es eine Sachpolitik im Prinzip, ne? Sei es entsprechend, was ist wirklich der Unterstützungsbedarf auch von den Kommunen bei der Aufnahme, ne? Wenn es um, ne, wirklich die Aufnahmekapazitäten vor Ort gibt, ne? Langfristige Finanzierung, keine Unterbringung von Schutzsuchenden in Containeranlagen beispielsweise, sondern dass da richtige Häuser gebaut werden, die entsprechend langfristig zur Verfügung stehen, weil auch in Zukunft Schutzsuchende nach Deutschland kommen werden und die Container nicht abgebaut werden können. Langfristige Finanzierung, bessere Finanzierung von Kitas, von Schulen, um entsprechend auch dieser schon auch unglaublichen gesellschaftlichen Leistung einer Integration auch gerecht zu werden. All dem wird im Prinzip mit einer, auf einer sachpolitischen Ebene wird dem nicht gerecht. Das Gleiche auf der Ebene außerhalb der Europäischen Union. Also, ne, humanitäre Hilfe in Krisenkonstellationen, in Fluchtkonstellationen ist absolut entscheidend, aber löst auch keine Probleme, sondern macht nur ein Pflaster auf eine große Wunde. Finanzierung von Entwicklungsprozessen, ne, Entwicklungszusammenarbeit und so weiter. Und da muss auf einer Sachebene auf die globale Herausforderung von Flucht auch mit einer, ja, mit globalen, sachorientierten Politik geantwortet werden und dieses Thema nicht ständig in jedem Wahlkampf neu zu missbrauchen für, ja, populistische Forderungen.
Wir sprechen über Realitäten. Frank, bei euch im Report Globale Flucht gibt es dieses Jahr ein Kapitel zu der Situation innerhalb der Kommunen. Vielleicht kannst du kurz skizzieren, wie ist die Situation denn innerhalb der Kommunen? Wir haben da alle diese Bilder von den Turnhallen im Kopf, wo in ehemaligen Grundschulen Menschen untergebracht werden, die dort eben auch in Situationen hausen, die menschenunwürdig sind, die gleichzeitig aber auch eine gewisse Perspektivlosigkeit haben, die, weil sie nicht arbeiten dürfen, worauf sozusagen die Dorfbevölkerung wieder reagiert und ein Stück weit erbost ist. Wie ist denn die Realität, was die Kommunen gerade angeht in Deutschland? Ist die Situation so, wie sie politisch und auch medial vor allen Dingen geschildert wird, oder ist auch da sozusagen eine große Differenz zwischen Anspruch und Realität vorhanden?
Immer ein bisschen zurück. Wir haben in den 90er Jahren, als es den großen Bürgerkrieg in Jugoslawien gab, eine große Fluchtbewegung gehabt, 700.000 Menschen vom Balkan, auch nach Österreich, aber überwiegend nach Deutschland. Die Kommunen waren völlig überfordert, die Aufnahmeeinrichtungen waren übervoll, die Menschen haben auf offener Straße und in den Parks gelebt. Es gab eine rechtsradikale Gegenreaktion. Wir erinnern uns vielleicht an Rostock-Lichtenhagen. Wir haben weniger krass gesehen 2015, 16, dass die Kommunen zunächst mal mehr Erfahrung hatten, aber auch überfordert waren und relativ schnell, aber das ist zum Glück gelungen, Aufnahmekapazitäten und Verwaltungskapazitäten aufgebaut haben, um mit der Flucht 2015, 16 umzugehen. Dann, als die Zahlen zurückgingen, baute man aber die Kapazitäten wieder ab. Die Flüchtlingslager wurden geschlossen. Die Verträge wurden gekündigt. Das Personal wurde sozusagen entschichtet oder umgeschichtet. Mit der Pandemie gab es dann noch weniger Flucht und Migration, hat man die Kapazitäten noch weiter abgebaut. Dann kam aber 2022 erst die Ukraine, der Ukraine-Krieg und rund 1 Million Ukrainerinnen nach Deutschland und gleichzeitig nach dem Ende der Pandemie auch wieder mehr Geflüchtete aus verschiedenen Teilen der Welt, teilweise wie Balkanroute über das Mittelmeer, nach Europa und nach Deutschland. Das hat Politik und Kommunen überrascht und teilweise auch überfordert. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Denn man hätte sich tatsächlich mit etwas Voraussicht darauf einstellen können, dass es diesen Ukraine-Krieg gibt. Der war nämlich seit 2021 absehbar. Und genauso hätte man sich darauf einstellen können, dass es wieder mehr Geflüchtete gibt, die sich ja 2 Jahre lang während der Pandemie nicht weitergekommen sind und die überall sozusagen stecken geblieben sind. Also man hatte doch die Zahlen der Geflüchteten in der Türkei, in Tunesien, in Libyen und in den verschiedenen Balkanländern, die hatte man ja, die sind alle online zur Verfügung. Man hätte sich eigentlich sehr, sehr viel besser vorbereiten können auf diese Fluchtsituation. Und bei jeder Fluchtsituation ist es immer das Gleiche. Es mangelt sozusagen die Vorausschau, die Antizipation, es mangelt an der Vorbereitung. Und wenn dann die Flüchtlinge kommen, dann hat man natürlich eine Krise, eine Unterbringungskrise, eine Verwaltungskrise, eine Krise von zu vielen Menschen, zu vielen Kindern, zu vielen Frauen und so weiter und so fort. Das sind aber selbstgemachte Krisen, politisch gemachte Krisen, die entstehen aufgrund der mangelnden Vorausschau. 2014, 15 griechische Inseln, genau das Gleiche. Es war absehbar 2014, dass da 1 Million Menschen kommen würden, weil so viele haben in der Türkei in den Parks geschlafen und unter den Brücken geschlafen. Das war ganz klar, dass die weiterziehen. Man wollte es nicht wahrhaben, man hat sich nicht vorbereitet, die Menschen sind gekommen, dann hat man eine humanitäre Krise. Und das ist das Kernproblem. Und in der jetzigen Situation kommt dazu noch eine andere Geschichte, dass nämlich auf der politischen Ebene immer nach oben hin signalisiert wird, es sind zu viele, wir stehen kurz vor dem Zusammenbruch, wir können das alles nicht mehr bewältigen, wir müssen jetzt hier ganz harte Maßnahmen ergreifen, Grenzkontrollen, Abschiebungen in Drittstaaten und so weiter. Wenn man aber, und da steht im Report Globale Flucht da auch drinne, auf der Verwaltungsebene nachfragt, die eigentlich zuständig ist für die Unterbringung von Geflüchteten, die Verwaltung, sagen sie, na ja, es ist zwar schwierig, wir kriegen es aber hin. Also die Realität an der Basis und die politische Stimmung, das klaffen ganz weit auseinander. Hier lässt sich die Politik von Medien und 20, 25% der Gesellschaft treiben zu immer radikaleren, abschreckenderen und am Ende ungesetzlichen Maßnahmen, während es tatsächlich an der Basis so schlecht gar nicht aussieht. Ich könnte auch das Beispiel nennen, ukrainische Flüchtlinge und deren Integration in den Arbeitsmarkt. Wir haben gerade sozusagen von der CSU Dobrindt gehört, man müsste die Ukrainerinnen, die keine Arbeit finden, abschieben. Da wird sozusagen ein großes Problem aufgemacht, dass die Ukrainerinnen sich ja gar nicht gut integrieren und da müssen sie zur Strafe eben wieder zurück. Aber tatsächlich im Vergleich mit anderen Gruppen von Geflüchteten ist die Arbeitsmarktintegration von Ukrainerinnen dreimal so schnell wie die von allen anderen Geflüchteten. Also warum wird hier ein Problem aufgemacht, wo wir doch eigentlich sogar eine Erfolgsgeschichte haben? Dass es nämlich sehr schnell geht. Integrationskurse, Jobturbo, Arbeitsmarktintegration klappt richtig gut, könnte auch ein Vorbild sein als Erfolgsstory für den Umgang mit anderen Geflüchteten. Also hier haben wir sozusagen ein ganz verzerrtes, einseitiges Narrativ, was sich treiben lässt von rechter Presse, von rechten Parteien. Wenn man das Gegennarrativ aufmachen würde, dann eröffnen sich ganz andere Lösungsperspektiven, nämlich konstruktive, positive Integration ist durchaus ein Erfolg, kann klappen, mehr davon.
Ja, jetzt hast du es schon mal angesprochen oder schon einen Punkt genannt. Wir haben jetzt im Laufe des Gesprächs ja mitbekommen, dass sich zwar diese Reform auch Solidarität stark auf die Kappe schreibt, aber Realität da eher etwas anders aussieht. Und jetzt ist halt mit der Reform auch ein strengerer Kurs in Sachen Asylpolitik jetzt erstmal in Europa gesetzt. So abschließend die Frage, was für Forderungen habt ihr? Wie kann man denn die Situation für alle Beteiligten nachhaltig verbessern?
Erste Forderung, ganz klar, mehr investieren und viel mehr tun in die Vermeidung von Fluchtursachen. Zweite Forderung, viel mehr machen, um positiv die Aufnahme von Geflüchteten in der Region, in den Nachbarstaaten zu verbessern, also Ressourcen und Know-how. Drittes, viel mehr tun, um legale Migrationskanäle für Migrierende und für Flüchtende, Stichwort Familienzusammenführung wurde genannt, Schutzvisa wurde genannt, einzuführen, um diese irreguläre Migration aufzuheben. Viertens, eine bessere und nachhaltige Ausstattung der Kommunen, auch Ressourcen vorhalten, um mit dem Auf und Ab von Fluchtbewegungen viel besser umzugehen und hier besser reagieren zu können. Wir brauchen hier sozusagen eine Art Vorwarnung, dass die Kommunen sich vorbereiten können. Wir brauchen auch Pläne in den Schubladen, die sozusagen rausgezogen werden können, wenn es zum Anstieg von Zahlen kommt, um darauf reagieren zu können. Wir müssen die Arbeitsmarktintegration sehr viel besser gestalten. Also Deutschland ist wirklich Schlusslicht in Europa. Überall anders geht das viel schneller als bei uns. Das hat mit diesen hohen Anerkennungshöhen zu tun. Wenn man das alles macht und dann das Narrativ verändert und sozusagen darauf besteht, dass das A gelingen kann, was es ja de facto tut, dass Migration und Flucht wichtig sind für den Kontakt von Kulturen, was dann wieder Erfindung mit sich bringt, wirtschaftlichen Aufschwung mit sich bringt, neue Kultur wichtig bringt und selbst Gewinn beim Sport, das bringt alles Mögliche mit sich. Also es gibt so viele Anknüpfungspunkte. Wir müssen sozusagen, wir dürfen uns nicht länger treiben lassen von diesem rechten Narrativ, sondern sozusagen die Gegengeschichte erzählen. Und das ist dann eine Erfolgsgeschichte.
Ja, interessant. Ja, wir kommen jetzt eigentlich auch zum Schluss unseres Gesprächs. Also vielen Dank an euch beide für diesen spannenden Austausch. Jetzt haben wir heute wieder über viel Negatives gesprochen. Und Zuhörerinnen dieses Podcasts kennen jetzt die folgende Tradition bereits. Wir wollen nämlich, dass ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, auch heute wieder mit einem etwas besseren Gefühl durch den Tag geht. Denn neben all den negativen Entwicklungen, von denen wir tagtäglich lesen und hören, gibt es weltweit ja auch einige positive Entwicklungen, die Hoffnung machen.
Und hier die Peace News des Monats.
Benjamin, hast du uns heute Peace News mitgebracht?
Ja, ich habe im Prinzip drei positive Botschaften, die ich mitgebracht habe. Das erste, es funktioniert. Die lokale Aufnahme von Schutzsuchenden funktioniert oft besser, als man denkt. Besser, als uns auch, ne, Medien und Politik glauben lassen. Wir können da sehr viel von Ländern des globalen Südens auch lernen. Wir sehen, dass eine Aufnahme von Schutzsuchenden immer dann sehr gut funktioniert, wenn wir sie auch nicht überregulieren. Ne? Viele Fluchtkonstellationen sind deshalb so schwerwiegend und schwer aufzulösen, weil Geflüchtete beispielsweise in riesigen Flüchtlingslagern festgehalten werden, dort keine Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Aber es gibt entsprechend auch andere Wege. Dann, wenn beispielsweise Kooperationen bestehen zwischen lokalen Aufnahmegemeinschaften und den Schutzsuchenden. Wir haben in unserer Forschung beispielsweise in Äthiopien gesehen, dass es entsprechend landwirtschaftliche Kooperativen gab, die gemeinsam gegründet wurden in der Region Afar beispielsweise, wo jetzt gemeinsam Baumwolle angebaut wird und beide, sowohl aufnehmende Gemeinschaften als auch Schutzsuchende, profitieren. Wir sehen das auch im, vor allem im städtischen Kontext. Der Großteil aller schutzsuchenden Menschen, das haben wir noch gar nicht angesprochen heute, findet Zuflucht in Städten und ist entsprechend nicht in Lagern untergebracht. Und in Städten haben wir informelle Arbeitsmärkte, die oft ja auch sehr, sehr gut funktionieren, auch wenn zum Teil sehr prekäre Lebensbedingungen damit einhergehen. Eine Grundvoraussetzung ist aber, dass entsprechend Menschen Rechte bekommen. Ne? Rechte zu bleiben und Rechte auch arbeiten zu können und Rechte mit ihrer Familie zusammenzuleben. Und wenn wir das fördern, dann gelingt das. Das ist eine gute Nachricht. Eine zweite gute Nachricht. Ja, wir sehen auch im politischen Feld eine zunehmende Beteiligung von geflüchteten Menschen, von ehemals Vertriebenen in politischen Gremien beispielsweise, ne? Auf der Ebene der UN, im Global Refugee Forum, sehen wir, dass immer mehr Geflüchteten-Selbstorganisationen beteiligt sind in den Diskussionen unter dem Motto Nothing about us, without us. Also dass Schutzsuchende selbst, sie haben die Erfahrung und sie wissen auch, was zu tun ist. Und diese Stimmen müssen immer mehr gehört werden und werden auch immer stärker gehört. Und so richtet beispielsweise auch die deutsche Bundesregierung gerade ein Beratungsgremium ein, von Geflüchteten, die im Prinzip den politischen Prozess in Deutschland auch begleiten mit kritischen Stimmen von geflüchteten Frauen und Männern selbst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess.
Die Reform wirkt nicht so, als hätten Geflüchtete daran mitgewirkt.
Nein, aber meine Hoffnung ist da noch nicht gestorben, dass sich dieses Denken da auch ändern kann, wenn Geflüchtete selbst entsprechend auch Politik stärker mit beeinflussen können. Und eine dritte gute Nachricht, die ich schon mitgebracht habe, Wir haben in unserer Forschung, da ging es um ja die grenzüberschreitenden Familienverhältnisse von Geflüchteten, hatten wir ein Interview geführt mit Dahab, einer eritreischen Frau, die 2015 über Äthiopien, den Sudan, Libyen, nach Italien und schließlich nach Deutschland geflohen ist, 2016 in Deutschland ihren Flüchtlingsstatus anerkannt bekommen hat. Nur leider musste die Frau, weil die Risiken auf dem Weg durch die Sahara über das Mittelmeer so groß sind, musste sie ihre beiden Kinder damals 4 und 8 Jahre lang zurücklassen bei ihrer Mutter in einem Flüchtlingscamp in Äthiopien. Und obwohl Dahab entsprechend das Recht hatte der Familienzusammenführung, war es unglaublich schwierig für sie, die Familie wieder zusammenzubringen. Und über 9 Jahre ist sie von ihren Söhnen getrennt gewesen. Da standen bürokratische Regelungen, nicht vorhandene Papiere, Geburtsdokumente in Eritrea, aber auch die Covid-Pandemie und dann der furchtbare Gewaltkonflikt in Tigray, in der Region im Norden Äthiopiens, diese Familienzusammenführung im Weg. Aber jetzt habe ich gestern erfahren, dass nun endlich vor 2 Wochen ihre beiden Söhne nach Deutschland kommen konnten. Die sind jetzt beide entsprechend 9 Jahre älter, 13 und 17 Jahre. Und nach dieser langen Trennung, die wirklich sehr, sehr schwer war und eine weitere auch Traumatisierung von ihr geführt hat, ist es letztendlich gelungen, dass die jetzt wieder zusammen als Familie leben können. Das war für mich eine sehr gute Nachricht.
Was für eine schöne Geschichte. Frank, hast du uns heute auch Peace News mitgebracht?
Also wenn ich an positive Entwicklung denke, dann würde ich als erstes die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine in der EU und in Deutschland nennen. Wir haben hier in ganz kurzer Zeit eine ganz große Zahl gehabt, also über 4 Millionen in ein paar Wochen, 2, 3 Monaten. Die haben sich relativ schnell auf eigenen Antrieb auf die EU und die verschiedenen Mitgliedstaaten verteilt. Sie wurden relativ schnell im System aufgenommen. Es wurde relativ schnell ein Status erteilt. In vielen Ländern sind sie inzwischen relativ schnell in die Arbeitsmärkte gekommen. Und das Ganze ohne große gesellschaftliche Verwerfung auszulösen, wie wir das bei anderen Bewegungen teilweise gehabt haben. Ich meine, das ist ein gutes Beispiel. Und B, das könnte als Vorbild dienen, wie sich nämlich mit solchen Situationen umgehen lässt, ohne in Krisenmodus zu verfallen.
Vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Benjamin, dass ihr heute da wart für all die Insights, die interessante Diskussion. Wir verlinken natürlich das FFVT-Projekt in den Shownotes. Wir packen den Report Globale Flucht da rein. Falls ihr Lust habt, ihn euch zu kaufen, ist vergangenen Monat ja im Fischer Verlag erschienen. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wenn ihr Rückfragen habt, Feedback, gerne an podcast@big.de. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, ein Like da lasst oder uns auf den gängigen Streaming-Portalen bewertet. Wir haben natürlich wieder noch einige Dinge auf dem Zettel und deswegen erscheint in 2 Monaten bereits die nächste Folge von Give Peace a Chance. Wir können schon mal so viel sagen, auch dafür haben wir wieder ein sehr, sehr spannendes Thema und womöglich 2 sehr, sehr faszinierende Gäste. Bleibt gespannt. Die heutigen Grüße des Tages gehen raus an unseren Kollegen Vincent, der hier neben uns sitzt und wie immer hinter den Kulissen uns ja einfach bei allem hilft, was Technik und Schnitt angeht. Habt einer einen schönen Tag und bis bald.
Ja, cool, dankeschön.
Tschüss. I am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living, the kind that enables men and nations to grow and to hope and build a better life for their children, but peace for all men and women, not merely peace in our time.